Alerta, Alerta, Antifaschista, hier ist er wieder, euer liebster antifaschistischer Film- und Quatschcast. Der Pencast ist zurück in Folge 201, die Sommerpause ist vorbei und heute geht's um Widerstand und die Filme Black Klansman von Spike Lee und Donbass von Sergej Lunica. Ich bin Christian Eichler und spreche mit meinen liebsten Guerilleros, Horst Lukas Diestel.
Ja, hallo, Alerta.
Malte Springer.
Hi.
Und Max Ole von Raison.
Moin.
Na? Ja, war ja nichts los in Deutschland, als wir weg waren. Eigentlich alles immer noch ganz in Ordnung, kann man sagen, auf den Straßen. Wie geht's euch? Wie war die Pause?
Ach, ist was passiert? War das jetzt so ironisch? Weil, also ich habe das Haus nicht verlassen, ich habe keine Ahnung. Neue Computerspiele habe ich gespielt. Und ihr so?
Ja, also ich möchte da eigentlich mit die Worte von Matthias Gonzo-Röhr eigentlich aufgreifen, die er damals wählte, als es darum ging, was sich in rockmäßig im Musikdeutschland getan hat, seitdem Onkels nicht mehr aufgetreten sind. Und eigentlich finde ich, also seit der Sommerpause hat sich eigentlich in Podcast-Deutschland überhaupt nichts getan. Also seit wir weg sind, ganz ehrlich, war es jetzt eigentlich nur Zeit, dass wir jetzt zu Beginn des Herbstes wieder zurück an den Start kommen. Und es ist wirklich, ja, es ist ja viel passiert, das ehrlich, in der Zwischenzeit. Wenn man einmal in Urlaub geht, ne, ganz ehrlich, Bundestag.
Ja, was ist da los? Ja, schrecklich. Es ist ganz schrecklich, was passiert. Ich denke, wir werden das Stück für Stück noch aufarbeiten in den kommenden Podcasts. Natürlich ab jetzt nur noch Off-Duty-Politik rund um die Uhr. 24-7 Politik-Cast mit dem Pencast. Ja, schön war's. Ich bin umgezogen. Komme jetzt live aus Köln hier zu Wort. Bin im Moment über mein mobiles Datenvolumen vom Handy im Internet, weil es ungefähr 10-mal schneller ist als das WLAN, was wir hier haben.
Nice. Genau, ja, man kann eigentlich sagen, es ist nicht Pencast eigentlich, ohne dass die alten Marotten wieder zutage treten. Also alles, bei Max ist der Laptop kaputt und das Internet ist im Arsch. Du hast kein richtiges Internet.
Ja.
Ich habe einfach den Film ewig nicht geguckt. Eine Debatte ist ja auch quasi, wie lange man einen Film vor sich her schieben muss, bis man von einem Pencast reden kann. Hat ja auch so das Land ein bisschen beschäftigt die letzten Tage. Und ich glaube, es ist wieder Pencast-Zeit, es ist wieder Technik-Stress-Zeit. Wobei wir jetzt für die Technik Freaks da draußen zum ersten Mal mit Reaper aufnehmen, wem das was sagt, oder beziehungsweise mit Ultraschall. Es wird wahrscheinlich gleich explodieren, dieser Podcast, also wie bei Mission Impossible.
Tatsächlich.
Wenn man ihn fertig gehört hatte.
Ja, es ist ein Bonbon-Spiel. Podcast ist nichts für Nicht-Hazardeure, also weil ich weiß nach wie vor nicht. Es kann sein, dass ich 10 Minuten dabei sein werde, weil einfach tatsächlich wirklich der Rechner gleich abschmiert, weil das hat er bei der Probeaufnahme vor 2 Wochen nämlich getan und ich habe an dem nichts repariert können in der Zwischenzeit. Insofern ist es einfach,
du warst bei mir gerade auch schon kurz abgehackt, also ich glaube, es läuft.
Ja, never change a losing team. Klar, das ist klar. Läuft. Also spannend bleibt's.
Ja, für mich den Gag, warte, ich hatte hier noch den einen Gag, dass Pencast-Pause natürlich auch immer die Zeit der Besinnung ist, deswegen habe ich mehrere Trauermärsche besucht in den letzten Wochen. So, wir haben gesagt, wir wollen ein bisschen was ändern am Pencast-Konzept, so viel ändert sich gar nicht. Man kann, glaube ich, sagen, oder das kann ich auf jeden Fall von mir sagen, dass wir beim Livecast und auch danach, war ich auch ganz schön ausgebrannt, muss ich sagen, deswegen ist es ganz geil, dass wir diese Pause jetzt gemacht haben. Was wir vor allem ändern ist, einfach nur, dass es halb so viele Podcasts wie bisher gibt. Das ist unser großes neues Konzept. Mit dann quasi wieder doppelt so vielen Filmen. Also wir werden es ab jetzt so machen, dass Filmcast und Off-Duty sich am Sonntag abwechseln. Hat hauptsächlich damit auch zu tun, wie oft wir aufnehmen können, wie oft wir Zeit haben. Aber es wird eine Neuerung geben, und zwar werden wir nicht nur über 2 Filme sprechen in diesem Hauptcast, sondern auch immer über ein Thema, was irgendwie mit diesen Filmen zusammenhängt, weil wir, glaube ich, gemerkt haben, dass es das nicht immer hergibt, über ein wichtiges Thema unbedingt zu sprechen, wenn man über einen Film spricht. Also oft verliert man sich auch manchmal so in Schauspielleistung, Kameraführung und irgendwie, ja, das war ja wieder nicht so interessant, die Story, aber das Thema des Films ist vielleicht ganz interessant oder ein Thema, das drin vorkommt, das wollen wir ein bisschen mehr in den Fokus setzen jetzt und mal gucken, wie es ist. Ja. Und wir haben Soundboard.
Bis jetzt geht's. Bis jetzt finde ich es ganz gut.
Bis jetzt ganz
wir haben Soundboard. Wir haben technisch schon aufgerüstet, das muss man sagen.
Wir haben schon, ja.
Und das ist auch nur, dass es jede Folge ein Soundboard-Kind geben wird, und das Soundboard-Kind ist heute Malte Springer.
Bitte was?
ja, und da geht's doch schon los.
Wir haben gesagt, dass es jede Folge ein Soundboard-Kind geben wird, und das Soundboard-Kind ist diese Folge Malte Springer.
Ich finde das ganz gut. Gut, Malte ist, nächste Woche ist dann wieder wer anders. Danke.
Das war das. Ja, schön, dass ihr wieder. Ach Gott.
Wir haben schon vorher überlegt, könnte es zu nervig werden? Ich glaube, es kann nicht zu nervig werden.
Das ist, nee, gar nicht.
Unmöglich.
Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, die treuen Hörer und Hörerinnen da draußen. Alles ist gut, wir sind wieder da. Lass uns über Filme sprechen.
Ja, ist wirklich die Frage, ob die Leute jetzt immer noch dabei sind. Aber wenn, dann können sie jetzt unser Gespräch hören über Black Klansman. Ja, hallo, herzlich willkommen bei Sinistar. Wie kann ich Ihnen helfen? Ach, coole Zahnspange.
Ja, schönen guten Tag. Ich würde gerne einmal in Black Klansman.
Bill Clanston, der arbeitet hier gar nicht mehr.
Nein, Black Klansman.
McManson? Ja, was auf dem Burger wohl drauf wäre? Crazy scharfe Soße wahrscheinlich, ja?
Oh Mann, Black Klansman.
Backgammon, Junge. Das ist gar kein Film.
Black Klansman.
Ach so, ja, okay. Ja, da aber würde ich aber erstmal das Buch lesen, um alle Referenzen zu verstehen, ne?
Jawohl.
Black Klansman. Man. Das ist ein Film von
ich hab's vermisst.
Von Spike Lee, der hat unter anderem Old Boy und Inside Man zum Beispiel gemacht. Und der hat dieses Jahr in Cannes seine Premiere gefeiert und basiert auf einem autobiografischen Buch von Ron Stallworth. Und um Ron Stallworth geht's dann eben auch. Der wird gespielt von John David Washington, dem Sohn von Denzel Washington, und bewirbt sich in den 70er Jahren beim Colorado Springs Police Department, nachdem er eine Anzeige gesehen hat, in der die Polizei ausdrücklich um Bewerbungen von Minderheiten bittet, und er wird dann dort schließlich auch angenommen und ist dann also der erste dunkelhäutige Polizist in dem Department. Nach einer Weile als so Hilfspolizist im Aktenlager, wo er auch immer wieder rassistisch beleidigt wird von den Kollegen, fragt er dann an, ob er nicht als Undercover-Agent vielleicht aktiv werden könne, und nach einer Weile kriegt er dann auch die Chance, denn die Rede vom radikalen Bürgerrechtsführer Kwame Ture vor der Black Student Union vom Colorado College soll aufgezeichnet werden. Dafür sind die ganzen Toastbrote der Polizeistation natürlich nicht geeignet. Ron erledigt diesen Job dann entsprechend vernünftig, lernt gleichzeitig noch Patrice Dumas kennen, die politisch aktive Vorsitzende der Student Union. Ron ist jetzt also dann bei der Undercover-Einheit und ruft eines Tages spontan beim örtlichen Ku Klux Klan an, weil die auch eine Anzeige in der Zeitung hatten. Und gibt sich am Telefon entsprechend als krassen irgendwie Rassisten aus und wird dann auch tatsächlich da zu einem Treffen eingeladen und ist so ein bisschen verwundert darüber, weil er sich da so offen rassistisch gibt und trotzdem am Telefon die sofort sagen, ja, genau solche Leute wie du brauchen wir. Weil er natürlich schlecht selber auftauchen kann, muss dann also sein Arbeitskollege Flip, der von Adam Driver gespielt wird, der muss dann ran und in Teamarbeit schaffen es die beiden dann eben den KKK zu infiltrieren. Und das Ganze ist logischerweise etwas gefährlich und wird auch dadurch nicht leichter, dass Ron und Patrice sich gleichzeitig näher kommen und Ron ihr aber verschweigt, dass er bei der Polizei ist. Naja, dann sind alle Positionen, alle Figuren in Position, besser gesagt, und das Ganze spitzt sich natürlich immer weiter zu und da ist richtig was los. Ich beende hier trotzdem die Zusammenfassung, denn den Rest sollte man dann selber sehen. Black Klansman, wie war's?
ganz kurz, er hat natürlich...
Aus dem Bilderbuch. Herrlich.
Danke. Er hat natürlich also das Remake von Oldboy gemacht, ne? Nicht, dass irgendwer denkt, dass
das amerikanische
mit, ja. Wie heißt er? Ich wollte John Hamm sagen. Nein, er heißt Josh Brolin. Josh Brolin, Josh genau. Brolin, ja, ja, Black Klansman, wieder einer dieser Filme, der, glaube ich, ein paar mehr Leute vielleicht so unserer Filterblase ins Kino gelockt hat. Also ich kannte viele, die sich den auf jeden Fall schon in der ersten Woche angeschaut haben, weil man, ja, sich eine ziemlich gute politische Komödie erhofft hat, die man, glaube ich, auch ganz gut bekommen hat. Also auf jeden Fall werden da aktuelle politische Debatten von einem historischen Setting aufgegriffen. Und trotzdem ist es ganz witzig, ohne oder immer völlig überzeichnet zu sein. Das liegt zum Beispiel, finde ich, echt an der geilen Leistung von John David Washington, der Ron Stallworth hier spielt, der ihn ja auch so ein bisschen durch diese Szenarien durchlotst und du hast so das Gefühl, du fühlst mit ihm mit und denkst dir die ganze Zeit, warum passiert dir eigentlich so viel Scheiße? Also warum bist du hier zum Beispiel mit diesem Rassismus auch in der Polizei konfrontiert? Und ich finde ganz geil, dass er aber nicht so übercool schnippisch darauf reagiert, sondern selbst auch oft schlucken muss und das ist auch so eine relativ menschliche Seite dem Ganzen gibt. Ich habe aber trotzdem ein paar Probleme mit dem Film, können wir gleich noch drüber sprechen, aber an sich würde ich sagen, macht man erstmal nichts falsch, sich den angeschaut zu haben und auf jeden Fall kann man danach eine Debatte drüber führen.
Ja, er ist auch nicht der einzige Schauspieler, sage ich mal, der seine Rolle so auf jeden Fall echt unflashy interpretiert. Also das fand ich irgendwie ganz angenehm an dem Film, dass die Schauspielleistung auch vor dem Hintergrund dieser total verrückten Story, wie ein Schwarzer den Ku Klux Klan infiltriert am Telefon, einfach ihre Rollen nicht so interpretieren, dass sie halt völlig over the top spielen. Das ist ja nie so eine richtige Satirekeule, die irgendwie rausgeholt wird. Das ist immer nur so ein bisschen angedeutet, so ein bisschen subtil. Also echt, als ich auch gehört habe, dass Topher Grace, ja, irgendwie den Grand Wizard vom KKK spielt, ja. David Duke, hatte ich auch echt so meine Zweifel. Aber auch der, also das ist echt mit angenehmer Zurückhaltung gespielt. Und die braucht es auch so ein bisschen, weil die Thematik spricht da halt auch echt für sich oder beziehungsweise die vielen Themen, die irgendwie angerissen werden. Da muss eben auch die ganz große Keule gar nicht geschwungen werden, da muss nichts aufgebauscht werden. Und das fand ich cool, wie die das gelöst haben, die Schauspieler.
Wobei man schon sagen muss, dass Topher Grace schon kein Schauspieler ist, oder? Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das ist schon immer eigentlich die gleiche Rolle. Ich glaube, er wohnt immer noch im Basement da bei Red und Kitty und guckt irgendwie Gilligan and the Skipper und ab und zu macht er mal einen Film alle 10 Jahre irgendwie. Jetzt seine erste große Rolle, seit er Venom war bei Spider-Man 3, habe ich so das
Gefühl. Stimmt.
Aber
allerdings,
ich mag ihn trotzdem immer total gerne. Also ich freue mich immer sehr, ihn zu sehen. Ja.
Ja, der Mann ist ein Mythos, ein lebendiger Schauspiel. Mythos. genau. Angenehm ist es tatsächlich. Was für mich ja sehr wichtig ist, so die Biege sich zu halten. So, oder hat es für sich vorher klar festgelegt, wie witzig soll es sein und wie viel Ernst möchte ich dann doch dabei bleiben? Bei einer ja tatsächlich ernsten Geschichte, so absurd und komisch sie eigentlich dann ja auch sein mag. Da kannst du bei mir ja richtig krachen gehen. Das hatten wir den Cast auch in der Vergangenheit schon häufiger mal. Also Filme, die da nicht genau wissen, wie es irgendwie sein soll. Und ich finde das immer schwierig, wenn ich nicht weiß, was gut ist und was böse ist. Beziehungsweise wenn ich nicht das Gefühl habe, dass die Macher wussten, was jetzt eigentlich komisch sein soll und was nicht. Und irgendwie, wir haben das, welcher Film ist nochmal dieser schreckliche? Superbad oder was? Nee, nicht Superbad. Wer ist dieser andere Superheldenfilm, der so komisch sein soll, aber hammerbrutal
American ist? American Ultra? Kick-Ass,
ja,
meinst du, glaube ich.
Kick-Ass, sowas irgendwie. Und das ist natürlich noch ein bisschen andere Sparte, aber geht nur ums Gefühl, das man hat beim Schauen. Und genau, das war mir persönlich wichtig. Ansonsten, ich war mit meiner Freundin im Kino, die hatte da schon ein bisschen so Schwierigkeiten mit der Machart, denn ich meine, an sich wird der Film ja relativ, sag ich mal, klassisch erzählt, ja, sequenziell im Ablauf, da gibt's wenig Sprünge oder wenig, was einen überrascht. Weil das Einzige, was das so ein bisschen aufbricht, ist ja diese, was ist das so, 70s Blaxploitation Machart, sag ich mal. Genau. Man merkt es ja in diesen Kameraszenen, das bricht das so ein bisschen auf. Ich glaube, das kann manchen Leuten vor den Kopf stoßen beim Schauen, weil sie nicht verstehen, was das soll, weil es auch wirklich eine ungewohnte Art ist, einfach zu filmen, finde ich, heutzutage.
Was machst du, oder was fandst du daran
besonders? Ich mochte das total gerne. Ich fand das, weil es tatsächlich eben, ich meine, die Handlung geht ja super stringent von Anfang bis Ende durch. Für mich war es gut, dass das mal aufgebrochen wurde, zumindest visuell. Denn sonst war es schon, sag ich mal, irgendwann dachte ich auch, na gut, jetzt könnte der Spieler mal nach Hause gebracht werden. Und der Film macht dann ja auch noch den Fehler, das ist, finde ich, auch fast immer schwer zu verzeihen, dir anzuzeigen, jetzt ist der Film zu Ende, dann geht er aber noch 20 Minuten. Ich hatte da schon manchmal das Gefühl, naja, dass es so ein bisschen zäh ist mitunter hier und da.
Also woran machst du diese 70s Exploitation Art des Films? Also was ich zum Beispiel gemerkt habe, deswegen habe ich es gerade auch nachgemacht, ist, dass diese Intro-Musik halt wirklich inflationär häufig benutzt wird. Also so, dass es fast witzig ist. Dass er halt einfach irgendwo langfährt mit dem Auto und dann kommt wieder diese Mucke und dann werden die Verbrecher gestellt und es kommt wieder dieses Lied und so, dass es ein bisschen übertrieben ist. Aber sonst ist natürlich, also sie reden ja sogar auch über Blaxploitation-Filme und in diesem, also was der Film sich manchmal so rausnimmt, ist, was wir heute, glaube ich, so als cheesy bezeichnen würden, zum Beispiel bei der Rede von Kwame Ture oder wie er heißt, da werden ja dann so einzelne Gesichter von Zuschauern so gezeigt und es sieht so ein bisschen aus wie in so einem Queen, wie hier bei Bohemian Rhapsody oder wir sehen Filmposter von Blaxploitation-Filmen, während sie darüber reden, das wirkt alles so ein bisschen drüber, aber dadurch halt visuell auf jeden Fall interessant.
Ja, das stimmt. Ich fand aber gerade an der Story so ein bisschen, ich fand, sie haben teilweise ein bisschen so, man hatte das Gefühl, sie lassen irgendwie zu viel vielleicht weg irgendwie, weil irgendwie, ich fand es immer, es hat mich dann auch nicht so doll gestört, aber ich fand es teilweise zum Beispiel komisch, dass halt irgendwie er halt, ja, halt dann sagt, er will Undercover-Cop sein und dann darf er das auch mal ausprobieren und dann irgendwie gefühlt Cut, er ruft beim KKK an. Und man fragt sich ja so ein bisschen so, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? So, wo ist er auf einmal, also hat er da jetzt völlig freie Hand und kann er da einfach selber entscheiden, was er jetzt macht? So, er ist ja immer noch der Neuling der Polizeistation und solche Geschichten. Und gleichzeitig, also ohne dass es langweilig war, fand ich schon, dass ich teilweise das Gefühl hatte, so, dass ich auf falsche Sachen, oder nicht falsche Sachen, aber halt nicht genug Fokus zum Beispiel auf die Beziehung von ihm und dieser Patrice zum Beispiel gelegt wird. Das war halt dann irgendwie, ich meine, klar kannst du den Film auch nicht 4 Stunden lang machen, aber irgendwie so, ja, die waren halt jetzt mal essen, dann jetzt sind sie halt zusammen. Ist doch klar. So, keine Ahnung. Das ja, fand ich teilweise so. Es
ging
so ein
alles recht einfach und recht schnell, ja, ne? Das stimmt ja schon. Also insgesamt gerade sein Werdegang Drama in der Polizei.
Ja. Mhm. Ja. Ja, das stimmt. Also abgesehen davon, dass es um Rassismus geht und also die Thematik dramatisch ist, gewissermaßen, hat ja man doch wenig Drama, wenig Hürden. Und dadurch, das hat auch so ein bisschen dazu geführt, dass als wir dann auch irgendwann ja bei so einem Treffen dann ja auch zuschauen dürfen, ne, von diesen durchgeknallten Ku Klux Rednecks, dass ich das Gefühl hatte, das irgendwie alles schon mal gesehen zu haben. Also diese, also auch, also nicht unbedingt 1:1, das war, was da auf der Handlungsebene passiert, aber einfach, wie ich da durch den Film geführt wurde, da war ich das erste Mal eigentlich so ein bisschen gelangweilt, tatsächlich. Auch wenn man sagen kann, ja, das geht gut runter, ja, sicherlich. Also das ist jetzt, ne, nicht unbedingt Kritik auf hohem Niveau, aber es ist nicht, dass der Film schlecht ist oder ich irgendwie, ne, aber es war schon, ne, so ein bisschen, ne, es fehlte der.
Ja. Es wird auch generell halt wenig Charakterarbeit betrieben. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die einzelne Person, bis auf vielleicht die Hauptperson, gar nicht so der Fokus sein soll, sondern einfach die Situation und die Zeit an sich, also mehr so ein generelles Abbild. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich die Menschen im Laufe des Films besser kennenlerne unbedingt. Aber auf der anderen Seite dann fand ich es echt interessant, wie dann in Szenen, wo ich dachte, okay, das ist jetzt gerade aber hart übertrieben, wie die sich verhalten. Also zum Beispiel ein Beispiel von diesen Ku Klux Klan Leuten gab es ja diesen Felix und der war ja von den Verrückten der Verrückteste. Und dann liegt er da im Bett mit seiner Frau, die freuen sich echt so wie so kleine Kinder so vor Weihnachten, dass sie jetzt bald endlich Schwarze töten dürfen, ne? Und dann so, ach Felix, wir haben ja so lange davon geträumt und jetzt morgen geht's endlich los mit dem Abschlachten von den Schwarzen und echt wie so zwei kleine Kinder. Und da, also mein erster Gedanke war, okay, irgendwie krasse Satire. Und aber zweiter Gedanke, Moment mal, wie weit entfernt ist das tatsächlich so von der Gedankenwelt des Ku Klux Klan. Also das war irgendwie interessant, wie man nie, also ich persönlich wusste nie genau, wie soll ich mich jetzt gerade fühlen? So, ich weiß nicht, ob euch das auch so ging.
Ja, auf jeden Fall. Also ja, ich will noch ganz kurz zurückgreifen darauf, dass du gesagt hast, es gibt jetzt nicht so viel Charakterentwicklung. Ich finde eigentlich schon, dass einer der interessantesten Charaktermomente einer ist, den Adam Driver hat, indem er sich bewusst wird eigentlich, dass er Jude ist. Ja. Zumindest zum Juden gemacht wird durch die Rechten. Ich kann das gar nicht so komplett beschreiben. Es ist ja so natürlich, dass du als schwarze Person natürlich nach außen hin auch schwarz bist und deswegen offensichtlicher Zielscheibe bist der Rechtsradikalen, aber als Jude bist du das ja nach außen nicht, also wenn du jetzt keine Kippa trägst oder sowas, natürlich jetzt nicht offensichtlich und Adam Driver sagt ja auch selber, er praktiziert nicht den jüdischen Glauben, er hat sich eigentlich selbst nie als Jude gefühlt und erst in diesem Ausgesetztsein mit den Rechtsradikalen, erst in der Präsenz der Rechtsradikalen wird ihm irgendwie bewusst, dass er ein Problem damit hat, auch mit denen auch haben muss, weil er eben selbst Jude ist und das fand ich irgendwie ganz interessant, wenn man quasi so einfach durch die Anwesenheit der Rechtsradikalen politisiert wird und auch, mich hat das so ein bisschen an Chemnitz erinnert auf eine Art, dass dann auf einmal ganz viele Medien geschrieben haben, so ja, hier wurde Jagd auf Ausländer gemacht, weißt du, da sind schon wieder Leute, die irgendwie eine andere Hautfarbe haben als jetzt der bio-deutsche Weiße, sind auf einmal Ausländer so in den Medien. Das dachte ich, das fand ich so ganz interessant. Also das sehe ich schon so als einen Moment, aber das andere, was du natürlich ansprichst, ist diese Frage, ist das jetzt eigentlich, also das, man kann den Film ja leicht kritisieren von beiden Seiten. Ne? Man kann entweder sagen, so, das war nicht, vielleicht nicht witzig genug, so, weil er ist ja schon auch mit angezogener Handbremse vielleicht gefahren. Da waren dann jetzt nicht alles richtig witzige Gags. Andere Leute sagen aber, hier wird die Realität des Ku Klux Klans gar nicht abgebildet. Das sind einfach nur idiotische Rednecks. Und das Problem ist ja, dass die Strukturen viel tiefer in die amerikanische Gesellschaft gehen. Das Problem ist, dass die Leute viel organisierter ist. Und organisiert zu sein bedeutet ja auch auf irgendeine Art intelligent zu sein. Es mag nicht intelligent zu sein, dieser Maxime anzuhängen oder dieser Ideologie anzuhängen, aber das ja schon. Und das ist, glaube ich, so eine Frage, die man dem Film positiv auslegen kann, dass man sagt, genau das ist das Problem, dass wir, also wir kennen das ja, jeder hat schon mal über irgendeinen politisch unkorrekten Witz gelacht und würde sagen, vielleicht ist es nicht in Ordnung, aber irgendwas ist daran auch witzig und in diesem Gefühl, auch Hitler zum Beispiel, ne, Hitler als Witzfigur, so, das sind ja Debatten und die, kann man natürlich sagen, der Film wirft es auch wieder auf.
Ja, das wollte ja,
also
ich
also vorher, stopp, erstmal muss ich sagen, wir sind jetzt aber mit voller Fahrt abgetaucht.
Okay, ja.
In den
ja.
Subtext und dann bitte heute.
Ja.
Okay.
Ja.
Kapitän. Ja, melde die ganze Mannschaft fit. Ja.
Blasen.
Das ist,
jawohl, Herr Kalloin.
Kalloin. Ja. Wollte ich auch als Kritikpunkt auf jeden Fall genannt haben, weil es schon sehr so rüberkommt in dem Film, so ja, hahaha, guck mal die Dummen beim KKK. Zumindest auf dieser unteren Ebene. Und das ist sicherlich, gibt es Leute, aber es ist auf jeden Fall tunlichst, sollte man es, glaube ich, vermeiden, wenn man jetzt den Vergleich zum Beispiel zu Deutschland aktuell zieht, wenn man sich hinstellt und sagt, ja, naja, das sind halt ein paar besoffene, dumme Nazis, die da durch die Gegend rennen, dann verschließt man die Augen, glaube ich, vor einem riesigen Problem. Und ich habe zum Beispiel auch einen Tweet neulich gelesen von irgendwem, der geschrieben hat, ja, das ist ja alles nicht so wild, weil so viele sind es ja nicht auf 80 Millionen gesehen, deswegen würden die eh nicht an die Macht kommen. Und das ist halt einfach so, ja, das ist ein Tweet, der sich sehr gut schreibt, wenn du nicht derjenige bist, der Schiss haben muss, wenn du auf die Straße gehst in dieser Stadt. So, ganz einfach. Und deswegen, das fand ich ein bisschen schade an dem Film. Es wird am Ende ein bisschen besser so in der Abbildung von David Duke, aber der wird eigentlich auch viel zu, weil der ist halt super clever, dieser Typ. Und deswegen ist er so gefährlich und deswegen ist er auch aktuell immer noch eine Gefahr auch. Ich meine, der ist ja noch aktiv, den gibt's noch und der kann immer noch seine Scheiße verbreiten. Ja,
wusste ich gar nicht.
Und deswegen finde ich es ein bisschen komisch, dass er da doch so ein bisschen als so ein dummer Hansel halt dargestellt wird.
Ja, in Charlottesville, worauf der Film ja auch Bezug nimmt, war ja David Duke dann auch nochmal zu sehen, ja, ne? Wie er da so seine kleine ja, Rede hält. Ja, also erstmal ein paar Kontrapunkte. Es gibt immer Spinner, die das irgendwie verharmlosen. Ich meine, es gibt auch Leute, die sagen, dass Puerto Rico weiterhin keinen Strom hat, ist nicht so schlimm. Das wäre wie beim Campen, habe ich letztens gesehen. aber okay. Ich glaube, also für mich ist das vielleicht der Kern des Films, dass die größte Gefahr nicht unbedingt von dem Menschen, dem Einzelnen ausgeht, sondern von dem Gedankengut, von der Ideologie. Weil an sich macht Spike Lee das ja bei allen Gruppen, die er zeigt, so, dass er da eigentlich vor so Hysterie warnt und vor diesem alles schlecht. Also das ist quasi die Trump-Aussage, es gab gute Bürger auf beiden Seiten, beziehungsweise Seehofer-Aussage mittlerweile ja auch. So, ja, diese Aussage aber mal so nur aus hier zu Ende gedacht, also könnte man zumindest argumentieren. Also der KKK ist halt nicht die weltgrößte Bedrohung, wird irgendwie vermittelt. Es ist halt eine Handvoll Spinner, die mal ein Kreuz anzünden. Oder auch zum Beispiel dieses Polizeipräsidium, wo ja alle weiß sind, bis auf Ron Staubach, ist ja der erste Schwarze. Da gibt es natürlich viele Rassisten, aber halt auch korrekte Leute. Und auch und Spike Lee macht ja auch keine Black, also stellt sich auch nicht auf die Seite der Black Panther und sagt, dass die jetzt irgendwie die Helden dieses Films sind oder dass die genau die richtige Ideologie haben. Ich glaube, es ist mehr so eine Absage an Schwarz-Weiß-Denken irgendwie für
mich. Absolut,
habe ich in vielen Sachen gesehen.
Er geht, finde ich, da in allem, was du genannt hast, eigentlich auf alle Beteiligten zu, kann man sagen. Außer halt auf die halt nicht, also außer halt auf die also Gewalt, die Leute, bei denen das dann irgendwann in Gewalt umschlägt, was sie sich im Kopf da zurecht spinnen. Das ist klar. Das findet natürlich auch, was ganz gut ist, eigentlich, ich hätte fast gesagt, oder das habt ihr auch gerade angesprochen, dass quasi die Ku Klux Klan, dass so der Rassismus wird auf diese einigen wenigen Ku Klux Klan-Mitglieder reduziert, sozusagen. So. Und das ist natürlich immer schwierig, wenn ein Film sagt, ja, aber das sind ja nur die paar Idioten, das wäre ja gar nicht in der Mitte der Gesellschaft. Und das wird natürlich gebrochen an der Stelle, an der, hab seinen Namen leider vergessen, dieser ältere Herr seine Geschichte erzählt und von seinem Handicapped oder wie heißt es, Freund mit Down-Syndrom, der da irgendwie gelyncht wurde, genau.
Ja.
Und,
das fand ich eine sehr starke Szene.
Wird, dass, so was dann
Harry Belafonte übrigens spielt den.
Ja, stimmt, das habe ich auch am Ende gelesen, ich dachte, ich spinne.
Ja.
Ja. Richtig. Genau, also dass es halt eben dann doch nicht dann irgendwie nur drei Hinterwäldler sind, sondern dass es auch schnell mal sowas, wie man es ja in Chemnitz auch gesehen hat, ne? Dann sind das halt nicht nur die 10 Glatzen, sondern dann sind dann auch noch Oma, Opa und der ganze Anhang, der da dann mit durch die Gegend läuft, ja. Und das war ganz smart, Aber ich finde es, insgesamt gefällt mir der Ton ganz gut.
Ich verstehe aber nicht ganz genau, was du meinst, Malte. Also meinst du, Spike Lee versucht hier dieses, also tatsächlich zu zeigen, dass es auf beiden Seiten irgendwie Idioten gibt und dass man beide Seiten nicht zu radikal denken sollte? Weil das ist ja, also eine wirkliche Kritik der Black Panther, der schwarzen Bewegung, macht er ja eigentlich nicht. Also natürlich geht es darum, dass manche sagen, man darf überhaupt nicht mit der Polizei kooperieren und die Polizei ist unser Feind. Mhm. Aber ich würde schon sagen, dass er ganz klar eigentlich Stellung bezieht, vielleicht nicht im allerletzten Extrem. Also Spike Lee scheint ja noch zu sagen, die Polizei wird es dann doch schon irgendwie richten, was ja gerade viele dem Film als Problem auslegen, dass eben Polizeigewalt eigentlich nicht so richtig thematisiert wird.
Ja, das ist, also generell, wusste ich auch, als ich aus dem Kino rausgegangen bin, nicht genau, was Spike Lee eigentlich von mir will, weil ich viele Aussagen drin gesehen habe, die sich auch einfach widersprechen. Aber dann habe ich das für mich in meinem Kopf so zusammengeformt in eine allgemeine Aussage gegen so Extremismus einfach. Also das halt quasi so eine Art Hippie-Aussage. So ein bisschen, wir sollten wieder menschlicher werden und uns mehr darauf
aber besinnen. Aber das würde ja heißen, so quasi, Rassismus, man kann sein rechtes Gedankengut haben, solange es nicht zu extrem wird.
Naja, rein praktisch gesehen.
Nee, eher umgedreht, dass so halt auch, naja, aber dass auch die extremen Linken halt auch nicht die Lösung
das
sind.
Ich also, weil eine, jetzt auch nicht unbedingt
also stopp, darf ich mal kurz Malte zur Seite springen. Die Aussage, die der Film macht, die ich gesehen habe, ist ja die, dass die eine Variante ist quasi, du kannst das System nur von außen ändern und die andere ist, nein, du kannst es auch von innen ändern. So, das ist ja eigentlich, diese Aussage wird ja ganz klar getroffen. Mhm. Bei der anderen Geschichte, das finde ich, weiß ich nicht, kann man so oder so verstehen. Aber das ist ja, und das ist ja eine durchaus sinnvolle Herangehensweise. Und da sagt er, das ist ja gewissermaßen, dadurch, dass er Ron so sprechen lässt und ja eben auch eben handeln lässt, zeigt er die Variante ja auch. Und die ist ja durchaus auch durchaus sinnvoll. Und also irgendwie, genauso wie die andere auch wichtig ist.
Ja. Vor allem an der Szene dieser Rede fest, die relativ am Anfang ist von Kwame, wo ja Ron Stallworth dann da ist und er dann ja auch auf jeden Fall ihm so an den Lippen hängt, wie ich übrigens auch, war eine geile Szene, fand ich total cool, der Schauspieler, der das auch gemacht hat. Wo er dann aber.
War ja Dr. Dre, halt, ne? Der junge Dr. Dre aus Straight Outta Compton.
Ja, interessant. Nee, aber am Ende fordert er ja dann auf, die Leute, sie müssen sich Pistolen besorgen und Waffen greifen, denn der Bürgerkrieg steht bevor und Ron, oder beziehungsweise die Identifikationsfigur des Films, die ja schon Ron ist, sagt aber, nee, das ist aber auch Quatsch. So, und also das meinte ich halt so, ne? Also darauf habe ich mich jetzt bezogen in dem Fall.
Ja, und das ist, suggeriert der Film natürlich auch in dieser Parallelmontage, ne, dass er eben diese beiden Gruppen zeigt. Er fokussiert sich dann natürlich auf den Ku Klux Klan, aber an sich fragt man sich auch eine Zeit lang, okay, ergibt das so Sinn, die so gegenüberzustellen, aber dann schlägt das Panel natürlich schon aus, so in eine Richtung und auch gegen eine Richtung, in der Rede von Harry Belafonte verkörperten Typ und im letzten Bild, ja.
Ich finde nicht, dass er sie wirklich gegenüberstellt. Also klar laufen die Geschichten parallel, aber es ist ja keine ernsthafte Gegenüberstellung. Ja, die eine sind ja irgendwie absolut verachtenswerte, ekelhafte irgendwelche Freaks. So, und das andere sind einfach
eigentlich hast du drei Gruppen im Film. Du hast die Student Union, du hast den Ku Klux Klan und du hast die Polizei eigentlich. So, das sind eigentlich so die drei Gruppen, die du hast. Und du hast schon auch gegenübergestellte Reden. Also ich glaube, die von Harry Belafonte ist doch schon auch gegenübergestellt, diesem Ritual, was dann von David Duke da angeführt wird. Also das meine ich nur so parallel.
Ja, aber es ist gegenübergestellt, aber es ist kein aber nur auf der quasi sozusagen auf der also gegenständlich sozusagen, aber nicht
auf der filmischen, also klar, das ist natürlich sogar
ja, aber da wird ja nicht ernsthaft verglichen, was hier, also er macht ja nicht ernsthaft das Fass auf, dass es da irgendwelche Überschneidungen dann am Ende doch geben würde.
Naja, aber indem du halt zwei Reden und zwei Gruppen so parallel halt gegen, also dann müsstest du ja nicht entscheiden, den Film so zu machen, aber also diese Filmmachart, finde ich, suggeriert schon, einen Vergleich zu ziehen, den Malte ja auch gemacht hat. Also finde ich, was er sogar
ein Vergleich der Gruppen im Sinne von, dass sie absolut das Gegenteil voneinander sind. Ja.
Ja, okay.
Aber nicht im Sinne von, ja, okay, dann darauf können wir uns, glaube ich, einig werden.
Ja, aber gut, Malte, du meintest ja das Gegenteil. Du meintest ja, er zeigt beide Gruppen und sagt bei beiden, man sollte nicht zu extrem sein. Also du hast es ja schon so gesehen.
Ja, jetzt aber nicht bezogen auf die eine Szene, in der es gegenübergestellt wird. Wie gesagt, ich bin immer noch auch noch nicht ganz hintergekommen. Also ich glaube auch nicht, dass ich glaube, dass der Film auch teilweise da uneben ist, um es dann doch nochmal in eine Kritik
Denke ich nämlich auch.
Das glaube ich auch. Aber ich finde auch, was ich auch nochmal sagen wollte, was auch sehr richtig ist, ist, ich glaube, der Film macht es sich einfach ein bisschen zu leicht insgesamt in der Abbildung des KKK. Wenn man einfach sich hinstellt und sagt, ja, die sind alle verrückt, so, dann macht man es sich zu leicht. und viel mehr noch, weil du hast es auch jetzt gerade nochmal angesprochen gehabt, mit der Problematik von dem strukturellen Rassismus innerhalb der Polizei. Weil es ist halt einfach nicht so, dass dann, ja, also in diesem Film gibt es halt einen Dude auf der Polizeistation, der ist halt Rassist. Und der ist dann aber auch gleich rassistisch, der ist auch sexistisch und übergriffig und solche Cops gibt es mit Sicherheit. Aber
hat ein Schnörres.
Ja, und hat ein Schnörres und ist eklig so und besoffen. Ja. So. Und das ist halt so, wenn es nur so wäre, wenn das die einzige Art von Rassismus bei der Polizei wäre, dass es ein paar, wirklich ein paar schwarze Schafe gibt, die einfach super scheiße sind, dann hätten wir kein Problem. So, und da macht es sich der Film wirklich sehr leicht, finde
ich. Genau, das denke ich auch. Und ich denke, da wäre einfach die Chance gewesen, noch mehr zu machen. Ne? Also zu versuchen, was gibt es denn alles für Arten von Rassismen in der Gesellschaft und auch vielleicht für Arten dagegen zu kämpfen. Ich glaube, da hätte man schon stärkere Porträts zeichnen können. Deswegen finde ich Black Klansman auf jeden Fall so ganz gelungen. Kann man sich ganz gut anschauen, wirft ein paar gute Fragen auf, ist aber in letzter Konsequenz dann doch nicht so stark, finde ich. Ich gebe aber mal 7 von 10 Punkten. Dann würde ich jetzt nämlich zu der Bewertungsrunde kommen. Die Punkte gibt es immer noch, die haben wir nicht abgeschafft. Hauptsächlich, weil wir auf Letterboxd, Malte sitzt dran, alle Wertungen, die wir jemals haben, so zusammenrechnen und ordnen wollen. Sonst, glaube ich, können wir alle sagen, sind natürlich, kann man natürlich nicht irgendwie Kunstwerke in Zahlen so bedenken. Aber wir behalten das mal bei und ihr könnt jetzt noch in der Punkterunde quasi Sachen, die ihr noch sagen wolltet, noch sagen.
Ja, wir sind jetzt, ich wollte nur noch mal persönlich mich äußern, dass wir ja auch immer noch über eine Komödie eigentlich sprechen, eine ausgemachte Komödie und wir da jetzt schon, man merkt, dass wir sehr hohe Ansprüche an diesen Film stellen, die man vielleicht an andere Komödien nicht stellen würde. Und ich finde es insgesamt nämlich auch gelungen. Es ist gut, es ist genug Politik mit drin, aber auch eben nicht so viel. Und es hätte man da tiefer gehen können. Ob es dann aber noch so eine, also ich finde, es ist eine relativ gute Gratwanderung hier gelungen, relativ politisch zu werden und trotzdem noch, dass es so weg, ja, okay, alles klar, dass man es so wegschaut. Ich bin raus jetzt aus dem Ding. Dass man es trotzdem noch so wegschauen kann. Ich gebe 7,5 von 10.
Ich gebe, naja.
Da sind wir wieder.
7 von 10. Das kann man sich schon gut kann man sich schon ganz gut geben. Ich stimme dir da, glaube ich, in allem zu, was du gesagt hast.
Hast du noch was auf dem Zettel gehabt, Max, was du nicht gesagt hast vorher?
Nee, alles tutti. Ich hab wirklich, da bin nichts mehr. Ich bin im Frieden. Ich ruhe noch. Stopp! Genau. Am Ende macht der Film ja so ein bisschen, nachdem er sonst so seicht vor sich hin taumelt.
Nochmal richtig einen Pass
haut auf, er ja doch nochmal an die Magenkuhle. Also da geht er dann, das will er irgendwie schon nochmal. Also, dass die Leute da nicht ganz so entspannt entlassen werden. Finde ich ganz interessant. Kann man gut finden, kann man auch kritisch sehen. Ne? Man könnte auch sagen, ja gut, die Ernsthaftigkeit hättest du halt vorher mal in den fucking 2 Stunden mal reinbringen können. Oder man sagt halt, nö, muss halt nicht. Ich habe da keine abschließende Meinung zu. Ich fand's gut, mir hat's gut gefallen. Um einfach nochmal zu gucken, die Keule, ja, so sieht's halt aus. Wenn man dem
Radikalismus
freien Lauf lässt in der Sprache, wie wir es in Deutschland kennenlernen, und dann irgendwann auch in Taten, nicht gut. Das wollte ich noch erwähnt haben. So.
Fand ich aber auch sehr gut, dass man den Zuschauer dann nicht mit so einem Wohligkeitsgefühl entlässt, sondern echt mit so einem, fuck.
Ich habe noch Folgendes auf dem Zettel. Wer noch nicht Adam Driver-Fan ist, also der Zug ist noch nicht voll. Da können alle noch ausspringen. Ich finde den Typ so geil mittlerweile. Was der für Rollen raushaut und für Filme und mal echt mit so einer Fresse auch, ist er ja eigentlich so prädestiniert, um eigentlich in jedem Film so den verplanten besten Kumpel zu spielen. Aber nix da. Absolut kein Typecasting. Jeder Film anders. Herrlich. Erstaunliche Bandbreite. Freut mich für ihn. Ich gebe 6,5 von 10 Punkten. Ich bin zwiegespalten. Ich war nicht so begeistert dann doch am Ende, weil ich einfach immer noch nicht weiß, was es eigentlich genau sollte. Und ja, zum Ende, wenn das Ende irgendwie einen emotional krasseren Impact hat als der ganze Film davor, warum hast du den Film gemacht, war mein erster Gedanke dazu. Und aber in vielen guten Gesprächen, auch mit meinen Kinogängern, mit denen ich da war, habe ich das so ein bisschen abgeschwächt, die Meinung. Insofern 6,5.
Meine Kinogänger, ihr seid mir auch die liebsten Kinogänger. Du hast natürlich recht, eigentlich 6,75 ist natürlich eigentlich die richtige Punktzahl für den Film, aber sowas machen wir ja nicht. Wir machen ja nur halbe Schritte. Eine Sache, die mir gerade noch einfällt, ist, dass viele Sachen doch sehr unrealistisch wirken in dem Film, und es gibt dann eine Szene, wo sie dann doch mit diesem sehr rassistischen Cop umgehen, die wirkt wie eine Traumsequenz, wo ich mich echt gefragt habe, ob das so sein soll wie Django quasi, weil falls ihr euch erinnern könnt, bei Django Unchained ist es ja auch so, dass die Gewalt gegen die Weißen total splattermäßig ist und die Gewalt gegen die Schwarzen total brutal ist. Und die habe ich fast gefragt, ob das ein absichtliches Stilmittel war in dieser Szene. Also es gibt sehr manche Sachen, wo man sich echt denkt, wow, das ist mega dumm, war das in echt wirklich so?
Ist das nicht aber ein Stilmittel, auch aus diesen Blaxploitation-Kino, das, ja, weil das ja auch super cheesy ist und am Ende passt auch wirklich alles zusammen.
Ja, ja, das, kann, ich das ist ein guter Punkt. Ist, ja.
Das sind schon Genre-Elemente, die sie da reingeknallt haben.
Im Zweifel für den Regisseur auf jeden Fall. Und wir schauen, ob das jetzt auch stimmt, denn wir sprechen über Donbass.
Und damit melden wir uns live von der Weltfriedenskonferenz aus der Donbass-Region. Ich spreche mit dem schwedischen Vertreter Lars Lindgren. Herr Lindgren, wie schätzen Sie die Situation in Donbass ein?
Versetzbare Böden für Bedarfssangepasste Aufbewahrung und verstellbare Scharniere stellen sicher, dass die Türen gerade hängen. Erforderliche Mindestdeckenhöhe 200 cm.
Herr Lindgren, Sie sprechen sicherlich vom beliebten IKEA-Kleiderschrank Donbass. Mich würde allerdings Ihre Meinung zur Kriegsregion Donbass interessieren, in der die Bewohner seit Jahren mit Gewalt, Armut und Medienmanipulation zu kämpfen haben. Welche Warnhinweise würden Sie an die Bevölkerung hier vor Ort aussprechen?
Warnhinweis: Kippgefahr. Nicht verankerte Möbel können umkippen. Dieses Möbelstück mit dem beigepackten Sicherheitsbeschlag an der Wand verankern, um ein Umkippen zu verhindern.
Danke für diese sicherlich praktischen Tipps. Das ist aber wieder der Kleiderschrank. Zurück zur Kriegsregion. Man hört, dass sich die Rebellen teilweise in Befestigungen zurückgezogen haben, um sich vor Gewalt zu schützen. Was sagen Sie dazu?
Die Befestigungsart ist abhängig vom Wandmaterial.
Ja, Sie reden weiterhin vom Kleiderschrank, aber nochmal ganz konkret hier zum Ukraine-Krieg. Die Menschen werden vernachlässigt, sie sind frustriert. Wie könnte man dem Regime hier mal eins auswischen?
Auswischen mit feuchtem Tuch. Eventuell mit mildem Reinigungsmittel, mit trockenem Tuch nachwischen.
Und damit zurück ins Studio.
Donbass.
Donbass. Donbass ist ein...
Donbass-Brot.
Hallo? Hallo?
Donbass.
Donbass ist ein Politdrama, allerdings in so einem pseudodokumentarischen Stil von Sergei Loznitsa, einem ukrainischen Regisseur, der vielleicht nicht so vielen bekannt ist, aber der auf jeden Fall einen exzellenten Ruf genießt. Er hat so einen Filmstil, das habe ich mir angelesen, ich kenne nur Donbass, so teilweise so sehr brutaler, sehr intensiver Realismus, auch mit einer klaren politischen Botschaft dahinter. Und seine Filme, der letzte war Die Sanfte letztes Jahr und jetzt Donbass, sind auf jeden Fall auch Dauergäste beim Cannes Filmfest und Donbass hat da beste Regie gewonnen, oder er für Donbass. Der Film besteht aus 13 Kapiteln, die sich so handlungstechnisch so teilweise aufeinander beziehen, teilweise nicht, aber die sich halt alle so aus verschiedenen Perspektiven um den Krieg in der Ukraine bzw. der umkämpften Donbass-Region drehen. Wir sehen in diesen Kapiteln Soldaten, Separatisten, Staatskämpfer, hochrangige Offizielle, die ausgelassene Hochzeit feiern und das normale Volk, das ohne Strom und Wasser in Bunkern und Ruinen haust. Im ersten Act sehen wir, das kann ich hier mal kurz anreißen, sogenannte so Crisis Actors, sprich so angeheuerte Menschen, die halt hektisch zu so einem inszenierten Bombenanschlag befördert werden, um dann da, also für echte Nachrichten wohlgemerkt, dann so Statements abzugeben. Ja, so Fake News und so Desinformation, Manipulation ist so, sind so Themen, an denen sich Loznitsa abarbeitet in den 13 Episoden. Oder auch so einfach allgemein die total verworrene politische Lage in der Ukraine und natürlich ein anderes Hauptthema, so einfach die Folgen von so einem jahrelang anhaltenden Krieg, emotionale Abgestumpftheit, Brutalität, you name it. Alles in allem ein Popcorn-Filmabend, wie er im Buche steht. Willkommen zurück aus der Sommerpause, sage ich. Und Hotte, kannst du für uns und die Hörer noch mal ganz kurz zusammenfassen, was im Ukraine-Krieg bis jetzt passiert ist? Danach würde ich dann zum Film kommen. Aha.
Ich bin gerade weg. Ich bin gerade auf dem Klo. Also. Müsste vielleicht wer anders kurz übernehmen.
Christian. Ja, also das begann ja 2014, dass in den Regionen, in den Oblasten Donetsk und jetzt habe ich den anderen Namen vergessen von der anderen Stadt. Dingens jedenfalls, die irgendwelche durchgeknallten Leute losgegangen sind und gesagt haben, wir wollen hier Unabhängigkeit für diese Bezirke. Und das unterstützt, wie sich dann rausstellte, durch unmarkierte russische Truppen, sich dann aufgemacht haben zu sagen, das soll jetzt hier, wir wollen bitte jetzt zu Russland gehören, weil es würde ja sowieso in dieser Region einen Überhang an russischstämmigen Ukrainern geben und dann wurde da irgendwas irgendwie noch gemacht, ja, und die würden ja auch irgendwie verfolgt werden und man müsste hier eigentlich Russen schützen in dieser Region und dann auch gleich nochmal sich von Russland annektieren lassen. Also ganz krude Geschichte. Bis heute ja, also ja, mittlerweile sind es 4 Jahre immer noch im Gang. Es gibt eigentlich kein richtiges Vor und Zurück. Es ist, man reibt, es ist eigentlich, man hat eigentlich nur so an dieser Grenze so einen Amboss und da wird, werden halt Menschen drauf geschmissen und irgendwann haut einer einen Hammer drauf und dann sind wieder mehr tot. und es gibt immer wieder versucht, wird dann versucht, eine Waffenruhe da durchzusetzen seit Jahren. Da gibt es verschiedene Abkommen, gab es in der Zwischenzeit. Und es wird nicht besser. Also es gab irgendwie, glaube ich, in den letzten paar Jahren irgendwie 40.000 Unterbrechungen der Waffenruhe. So einfach, weil es halt einfach kein Schwein interessiert. Ja. So, wird einfach weiter gefeuert. Es ist auch super interessant, weil ganz viele auch ausländische Kämpfer sich dort wiederfinden auf beiden Seiten. Irgendwie ist teilweise irgendwelche durchgeknallten Serben, Bosnier, Deutsche, Franzosen, Spanier, wirklich aus allen Regionen der Welt. Tatsächlich der Sohn von einer, es gibt auch in Italien jetzt diese super tolle, erfolgreiche Partei, hier heißt die La Lega oder so, der Lega Nord, diese auch so eine italienische Art.
Du meinst Cinque Stelle.
Cinque, ja, nee, meinte ich nicht. Der Sohn von der Top, einer Top-Politikerin der Lega Nord, auch da. Also da trifft sich wirklich alles, was Rang und Namen hat. Das ist wirklich eine angenehme Runde. Ja, genau, das mal kurzer Abriss. Und das ist natürlich, parallel ist das ja passiert während der Maidan-Proteste damals, ne? Den Maidan, den Platz in Kiew. Das ist ja parallel gelaufen. Russland befürchtete wohl, dass die Ukraine sich der EU anschließen wollen würde oder das dann auch, wollten viele auch und da hat man dann so mal in die Suppe gespuckt. So.
Hammermäßige Zusammenfassung. Trotzdem denke ich, dass es für viele wahrscheinlich immer noch ein bisschen undurchsichtig ist, was da passiert und natürlich auch politisch unterschiedlich interpretiert wird. Um Fake News geht es ja auch in diesem Film, ne? Das ist schon angesprochen, Malte, so, dass am Anfang da so Szenen nachgedreht werden und man weiß gar nicht, sind das echte Bomben, die fallen? Ach nee, da werden jetzt quasi Fake News produziert und wir sind dabei. Der Film ist ja so sehr dokumentarisch, ne? Also es wirkt so, als wäre das echt und es sind auch ganz viele tatsächliche Nicht-Schauspieler, Laiendarsteller heißt es, mit dabei gewesen. Also ich glaube 75% oder sowas, 25% waren, glaube ich, normale Schauspieler.
Ich glaube 75, ja.
Ja. Und die Hälfte dieser 13 Vignetten, die wir da sehen, Vignetten sind übrigens eigentlich so ovale Bilder irgendwie, aber man sagt das auch zu so Einzelerzählungen. Ja, ne? Die wir da sehen, sind wohl tatsächlich
ganz kurzer Exkurs.
Von so, ja, weil ich habe das neulich irgendwie bei irgendeinem Videospiel-Podcast gehört, so Vignetten, und dachte ich mir so, na gut, okay, was ist das? Ist das jemand schläft ein? Ich kann das verstehen.
Das klingt kurz, glaube ich.
Es klingt wie, für mich klingt das nämlich auch wie die Bomben, die da im Film fallen. Finde ich jetzt unangebracht, diesen Gag, Malte. Die Hälfte dieser Vignetten, was ich nicht verstehe, weil die Hälfte von 13 geht ja gar nicht, aber sind auf so tatsächlich gefilmten Videos aus dieser Region bestehen, die ich glaube von Live-Leaks oder sowas von dieser Seite oder so andere Sachen. Also die Hälfte sind wirklich nachgedrehte, echte Videos, die es gibt und es wirkt auch so ein bisschen so. Und ich glaube, oder was ich interessant finde an dem Film ist natürlich, wie dann in so einer Welt, in der der Ausnahmezustand herrscht, auf einmal ganz andere Sachen wichtig sind. Auf einmal geht es um Desinformation, um wer weiß die Wahrheit. Es geht wieder darum, welche Papiere hat man, ne? Sobald jemand seinen Pass verliert oder sein Telefon verliert, ist er sofort schon ein Mensch von viel geringerer Ordnung. Auf einmal, das Wasser wird knapp, so man fragt jemanden danach, woher er kommt, und er sagt was anderes und man weiß es schon nicht, man weiß es auch schon nicht zu dokumentieren. Das sind so Sachen, finde ich, mit denen der Film spielt, natürlich die Frage so, wer hat die Macht und wer ist untergeordnet, und das ist natürlich interessant zu sehen, aber es ist als Erlebnis, das anzuschauen, anstrengend, und auf Letterboxd hat einer die Kritik geschrieben, I'm tired of movies, und das, genauso habe ich mich auch gefühlt. Ich dachte so, geil, der Penkers geht wieder los, mal gucken, was hier ist, und dann so, oh Gott, ich weiß schon, warum ich nur Videospiele spiele, ja.
Ja, ich fand es... Ich weiß, es ist schwer zu sagen. Ich fand es nicht gut, ich fand es auch nicht schlecht. Hauptsächlich habe ich mich die ganze Zeit dumm gefühlt, weil ich halt einfach, dieser Film hält einem schon ganz gut ins Gesicht, so dass man eigentlich viel zu wenig darüber weiß, über diesen ganzen Krim-Ukraine-Konflikt, oder zumindest um sich da eine Meinung zu bilden, live beim Film irgendwie. Und dachte mir die ganze Zeit, okay, shit, vielleicht muss ich da echt nochmal was lesen und so. Insofern, das ist ja schon mal was Gutes eigentlich, wenn der Film das schafft. Andererseits habe ich so, wie so oft, wenn wir so Kriegsfilme besprechen oder auch mehr so Dokumentationen von schrecklichen Sachen, dass man halt irgendwie so denkt, so ja, gut, die Aussage ist halt so ein bisschen, das ist alles mega abgefuckt da. Und man weiß nicht so richtig, was los ist und wo, was geht, wer ist an der Macht, bla 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 bla. Und gleichzeitig aber halt, ja, es ist halt so und das ist so unbefriedigend, weil da keine Lösungsansätze, ich meine, ich wüsste auch nicht, was da welche sein sollten, aber es ist halt komplett unbefriedigend, das zu sehen, weil es ist halt einfach, du kriegst halt einfach nur auf 2 Stunden ungefähr gezeigt, hier, guck mal da ist alles scheiße. So.
was er ja anders macht im Vergleich zu dem klassischen Kriegsfilm, ist ja, dass wir gar nicht mit irgendwie, ja, hier am besten noch mit Wackelkamera, heißt ja. Das, glaube ich, ist der Fachbegriff, Wackelkamera, ja. Dem Soldaten auf die Schulter geschraubt, da irgendwie in uns irgendwelche ja. Orts- und Häuserkämpfe begeben. Das wäre ja auch eine Variante, die du hättest, die man hätte machen
können. Ja, das stimmt.
Aber insofern da schon der große Unterschied und mir hat das sehr gut getaugt, diese Vignetten erzählt, also diese Vignetten sind ja eigentlich so runde Bilder, aber das ist ja, das ist ja anders gemeint. witzig, weil ich wusste das nicht, dass man das so nennen kann beim Film. Ich nenne das Film, verschiedene Filmteile.
Verschiedene Filme im Film. Multifilm.
So Comics.
Filmstrips.
Ein Streifen, viele Streifen sind großer Streifen.
Ist man General.
Ja. Genau, so ist es. Mir hat das sehr gut gefallen und mir ist es dadurch auch nicht langweilig geworden, weil ich immer wusste, nach 15 Minuten geht's eigentlich oder 20 Minuten geht's wieder weiter woanders hin. Fand ich ganz schön. Ich mag ja auch, ich rede nur positiv, als wenn das so ein witziger Film gewesen wäre. Ich mag ja auch ganz gerne, wenn man beim Film Ostblock zugegen ist. Ich mag das sehr gerne, ich mag die Stimmung, ich mag, wie die Leute reden, ich mag, wie das da aussieht. Ich finde, ich finde, das ist einfach total super.
Ich mag diesen ganz besonderen Flair. Ja.
Diesen mag, Krieg einfach. Ich mag es einfach, wenn
ja, Leute, Karpaten und Chewabi ist das Stichwort, ganz ehrlich. Also, wir können jetzt hier nicht anfangen mit den Waffen. Nein, natürlich, das ist alles immer nur, das ist, natürlich, ich bin Russland-Romantiker, das hört natürlich irgendwann auf. Sobald es wieder darum geht, dass irgendjemand enteignet wird, umgebracht auf der Straße, zusammen totgeschlagen und so weiter. Das ist natürlich sehr schnell dann vorbei. Natürlich, absolut. Schöne Szenen, diese absurde Hochzeit mit diesen völlig verballerten Leuten. Man weiß ja gar nicht. Also das Ding ist, ich hatte mich relativ zügig damit abgefunden, hier, dass der Film gar nicht will, dass ich hier irgendwie was denke. Oder irgendwie mir eine Meinung bilde oder irgendwie hier, keine Ahnung, sondern dass ich einfach nur da sitze und gucke. Und ich glaube, das ist es so ein bisschen auch. Das ist ja auch so das Gefühl, das ich auch habe zu diesem Konflikt sowieso von außen, dass man denkt, ja, keine Ahnung. Dann guckst du den Film an und denkst du, ja, eigentlich auch keine Ahnung. Also ich weiß nicht, was die Leute hier machen. Ja. Man weiß nicht, warum die sich totschießen. Und diese absurde Szene mit diesem ukrainischen Soldaten, der dann da an diesen Pfahl gebunden wird auf offener Straße, dann kommt da der Lynchmob vorbei. Also ein absoluter Wahnsinn und keiner weiß eigentlich, was da genau passiert. Hölle, ja.
Am Ende. Es ist ja irgendwie geplante Verwirrung, einfach weil sie halt die Realität widerspiegeln. Ne? Man weiß halt auch so nicht, was da abgeht. Ja. Und deswegen weiß man im Film halt auch nicht, was abgeht. Und insofern ist das ja ein probates Mittel, was Herr Lotznitzer hier anwendet, finde ich. Auch wenn es natürlich dann anstrengend ist, weil du
halt
nichts
checkst. Ja, aber ist das ein probates Mittel, aber gleichzeitig ist halt so, normalerweise sind Dokumentationen ja dazu da, um eben aufzudecken. Und deswegen ist es so weird,
das
zu gucken.
Aber es ist ja keine Dokumentation, was du jetzt...
Genau. Ja, aber es gibt sich ja schon so ein bisschen so. Also es ist
ich glaube, das Mindset, also ich habe so ein bisschen gemerkt, dass man das Mindset ändern muss, oder als ich das Mindset geändert habe zu dem Film, ging mir der besser rein. Das war so, dass ich dann einfach immer versucht habe, okay, ich versuche jetzt hier in jeder Szene zu verstehen erstmal, was überhaupt passiert und dann mir zu überlegen, um welche Themen es hier geht oder warum er das jetzt in diesen Film mit reingenommen hat. Also was das Besondere oder vielleicht auch einfach das Absurde an jeder Szene ist. Ne? Also dass dieser eine Mensch da zeigt, wie reich gedeckt der Krankenhausessenstisch ist und obwohl sie das gerade erst so platziert haben. Oder zum Beispiel als eine starke Szene ist auch, als dieser Mann zu dieser Behörde da hingeführt wird und weil sie sein Auto haben und dieses ganze Gespräch mit diesem General oder mit diesem Befehlshaber dient eigentlich nur dazu, ihm seinen Reisepass abzunehmen und ihn dazu zu zwingen, in einem Raum mit ganz vielen anderen Leuten zu telefonieren, dass jemand möglichst viel Geld dahin bringt, um ihn wieder rauszulösen. Und ich finde so dieses, es geht hier genau nicht um so Kampf, Einsätze, sondern um diese so Bürokratie auch des Chaos. Also was für seltsame Strukturen bilden sich auf einmal raus, wenn irgendwelche auch sehr dubiosen Menschen Macht bekommen. Und ich finde, das macht eigentlich schon Bock. Aber ich sage das jetzt so im Nachhinein, dass ich den Film ganz gut fand, aber ich fand das natürlich beim Schauen katastrophal, bis so zur geht so gegen Ende, wo mir langsam so geschwant hat, okay, so könntest, also ich weiß natürlich auch immer, ich muss gleich dann auch darüber reden, so deswegen, was sage ich eigentlich dazu? Und dann macht es schon auch Spaß, den zu analysieren. Ein bisschen hat mich das erinnert an, den ich auch super gut fand, The Tribe, ne, wo diese, Gehörlosen in dieses Internat kommen und man auch sich die ganze Zeit so ein bisschen, auch so ein bisschen interpretieren muss, worum geht's hier eigentlich? Und der Regisseur meinte selbst, dass es selber in der Ukraine nicht genau klar ist manchmal, wer in welchem Lager ist und wer wem angehört und dass es ihm auch so ein bisschen darum ging, das zu zeigen. Und was er auch noch gesagt hat, wollte ich noch ansprechen, ist, dass er sagt, dass die Menschen, sobald so Ausnahmezustände sind, so agieren, wie Menschen in Filmen agieren. Also er sagt quasi, dass sobald dann natürlich so ein Kriegsgefangener durch die Straße gescheucht wird, dass sie dann schon wissen, dass sie buhen sollen und Steine werfen sollen, weil sie das aus ganz vielen auch ukrainischen Filmen auch so kennen. Das fand ich auch irgendwie ein weirder Kommentar, aber wollte ich auch noch einmal gesagt
haben. Ich habe dieses Interview aber auch gelesen und fand es wirklich auch sehr interessant, was er dazu sagen hatte, weil ja auch eben gerade, ja eben, du hast es schon gesagt, halt einige der Szenen, einige der Vignetten ja nachgedreht sind nach so Handy-Videos und sagt halt auch so, die Leute wissen ja auch, wenn sie mit dem Handy gefilmt werden und dass er das so verrückt findet, wie die Leute dann, also mit diesem Wissen, ich werde gerade gefilmt, halt, dass die Leute dann gezwungenermaßen halt zu performen zu beginnen, also irgendwie Performer werden in diesem Video halt und dann halt trotzdem die Sachen machen und halt irgendwie, dass es auch so ein bisschen darum geht, glaube ich, ob sowas das dann auch befeuert oder nicht, keine Ahnung, also ob diese Leute bei dieser komischen Hochzeit, die eine hervorragende Szene war, da auch so ausgerastet werden, wenn sie nicht gefilmt werden würden, quasi oder so, weil ich glaube, er hat auch gesagt, dass diese Hochzeit zum Beispiel eins von denen ist, wo sie es einfach nachgedreht haben, quasi.
Okay. Kommen wir mal zur Bewertung. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Wenn ihr noch Punkte habt, würde ich sagen, verteilen wir die jetzt schon mal. Ich gebe mal 7,5 von 10 Punkten. Ich fand es eigentlich schon richtig stark und ich unterstelle jetzt mal, ist natürlich ein Film auf einer anderen Sprache, über einen Konflikt, den ich nicht ganz verstehe. Also ich kann es natürlich nur auch, sagen wir, auch so vermuten, viele Dinge, die da drin waren. Aber ich fand es eigentlich schön, mich mal so mit der Thematik auseinanderzusetzen. Ich fand die Idee eigentlich ganz geil, auf so einen Konflikt nur so querschnittsartig 13 Mal reinzuschauen an ganz unterschiedliche Stellen und dann damit allein gelassen zu werden. Deswegen hat es mir eigentlich ganz gut gefallen. Für einen lockeren Kinoabend eignet sich das eigentlich null.
Ja, das würde ich auch sagen. Es eignet sich aber auch nicht wirklich für einen Filmabend zu Hause oder sonst irgendwo. Insofern, ich weiß es ehrlich gesagt, ich stehe genauso ratlos da wie vorher und kann den irgendwie auch nicht guten Gewissens deswegen empfehlen. Es ist kein schlechter Film, aber ich gebe mal 5,5 von 10.
7 von 10 von mir. Es war einfach interessant dann immer wenn man nichts checkt, hat man halt auch viel Zeit auf die Bilder zu gucken. Die Bilder fand ich sehr schön.
Ja,
und der Oleg Mutrou, der Cinematograf dieses Films ist, gilt ja auch, habe ich mir dann auch nochmal durchgelesen, als ein Meister der rumänischen Nouvelle Vague, die es auch gibt, was man so alles lernt. Nee, aber die Bilder halt so geil, weil sie halt nie nur eine Sache so einfangen, sondern die sind halt so breit und so ausgeweitet, diese Bilder, dass immer so 3 schreckliche Sachen auf einmal passieren, so mehr oder minder schreckliche. Also da wird nicht nur dann ein deutscher Journalist von Soldaten angeschrien, sondern links auch noch ein brennendes Auto und rechts hängt noch eine Kalaschnikow ins Bild oder so. Das ist wirklich richtig geil eingefangen. Das habe ich jetzt sehr dumm nacherzählt, aber ihr wisst sicherlich, was ich damit meine. Ansonsten natürlich irgendwie ein Film für Eingeweihte, aber auch, ich glaube, auch wenn man nichts checkt, regt es auf jeden Fall an, sich im Nachhinein mehr mit dieser Thematik mal wieder zu beschäftigen. Und ich habe mich auch gefragt, warum kriegt man da eigentlich so wenig von mit? Ist ja auch irgendwie mal eine Frage. Genau, soweit von mir.
Ja, vielleicht vorher einfach nochmal, oder beziehungsweise ich gebe den Tipp jetzt einfach. Einmal wissen, wie die ukrainische Flagge aussieht, das hilft. Zweiter Tipp von mir, die sagen, wer ist hier der Kommandant, weiß ich nicht. Das sind die pro-russischen Kämpfer. So, das hilft vielleicht, wenn man den Film guckt. das mehr muss man nicht wissen. So, und dann viel Spaß, Film ab. Von mir gibt's 8,5 Punkte. Ich fand mir jetzt richtig gut gefallen. Und ich könnte mir Putin halt auch einfach gut vorstellen als Bundeskanzler tatsächlich. Also es ist so, jetzt bin da eigentlich völlig unvoreingenommen in die Sache rangegangen. Nee, super. Ganz toller Film. Schön.
Was würdest du dann aber machen, Max, wenn du wenn du einen Podcast so richtig geil finden würdest?
Was ich dann machen würde?
Genau.
Also die Frage, was würde ich machen?
Ja.
Was ich machen würde, wenn ich
Podcast so richtig geil finden würde. Wenn du einen bestimmten
Podcast... ich würde den Leuten so richtig Schotter geben, ganz ehrlich. Ich würde Taschen aufmachen, komplett das Zwiebelportemonnaie rausholen, einfach mal richtig Gas geben.
Aber das Problem ist, dass man oft weiß man ja nicht, wohin soll man das geben? So, man kennt die Leute, sind irgendwie anonym, so man weiß es nicht.
Ja, da wäre es gut, wenn einem das einer sagen könnte, zum Beispiel dann jetzt.
Genau, und nämlich unser Konto ist über viele verschiedene Stellen zu erreichen, nämlich einmal über Steady, über Patreon oder natürlich über PayPal direkt. Das findet ihr unten in den Podcast-Notes, die verschiedenen Links. Und das hilft uns auf jeden Fall. Ne? Und man muss auch sagen, wir brauchen auch das Geld. Also wir kriegen jetzt so ungefähr so 100 Euro
das
von
weiß
euch.
Ich doch alles. Ich mache doch jede Woche mit.
Aber vielleicht hört, vielleicht hört ja noch jemand zu. Also wir brauchen das ein bisschen für Kinotickets, für Serverkosten und für die ein oder andere Anschaffung. Max Laptop auch müssen wir davon wahrscheinlich absparen und Horsts Internetrechnung bezahlen. Also es geht an die richtige Adresse. Und jetzt kommen wir natürlich aber zum Thema, über das wir sprechen wollen. Und es ist Widerstand. Ich habe das Thema so ein bisschen...
Und die Zeit ist um.
Wir sind tatsächlich schon nicht da. Ich habe wirklich versucht, es kurz zu halten, aber es hat nicht geklappt. Aber egal, wir sprechen jetzt nochmal drüber. Ich habe eigentlich relativ vage diese beiden Filme, also mir die Beschreibung durchgelesen und dachte, okay, wir nehmen jetzt einfach mal dieses Thema Widerstand und sprechen drüber. Was mir aber aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie ihr das seht, oder ich bin gespannt zu hören, was ihr so da rein interpretiert habt unter diesem Themenschwerpunkt ist. Ich habe mir so ein bisschen gedacht, dass es vielleicht so eine Welt, wie sie in Donbass gibt, geben kann, wenn man nicht früh genug Widerstand leistet gegen bestimmte Kräfte, vielleicht auch rechte oder rechtsradikale Kräfte, die irgendwie aufkommen in einem Staat oder autoritäre Kräfte vielleicht auch. Und dann ist mir so aufgefallen, dass ich habe neulich so die Folge Elementarfragen von 4000 Hertz mit Sascha Lobo gehört und der meinte so, wir sind eigentlich schon im Krieg. Also eigentlich sind wir schon im Kampf gegen die autoritären Kräfte. Es ist so ein bisschen der Autoritarismus gegen den Anti-Autoritarismus und wir müssen eigentlich was machen. Wir müssen eigentlich unser Maul aufmachen. Und da habe ich gedacht, dass eigentlich wir ja sehr privilegiert sind eigentlich. Ne? Wir sind jetzt nicht alle direkt von rechts bedroht, ne? Nicht so stark wie zum Beispiel Leute mit dunklerer Hautfarbe und deswegen habe ich mir so ein bisschen gedacht, ja, wahrscheinlich müsste man eigentlich viel mehr Widerstand üben, weil jetzt ist es noch sehr leicht, wenn du dann irgendwann über Donbass da stehst und da sind irgendwie 20 Leute mit einer Knarre und du hoffst, dass du irgendwie deinen Reisepass behalten kannst, dann ist es eigentlich zu spät, dann hat man natürlich auch eine gute Ausrede, nichts zu machen, aber jetzt müsste man eigentlich öfter das Maul aufmachen, das ist so ein Gedanke, den ich irgendwie nicht irgendwie hatte, als ich das gesehen habe.
Ganz interessant, die beiden Filme BlacKkKlansman zeigt ein Stadium, in dem Widerstand auf jeden Fall noch einen Effekt hat, so, also in dem das auch ja viele Gruppen gezeigt werden, die Widerstand leisten. In Donbass ist alles zu spät, also da ist der Widerstand völlig gebrochen in den Leuten. Ich glaube, da ist ja die kompletten sozialen Werte sind schon weggebrannt irgendwie. Hat man, das ist eigentlich nur noch ein Kampf, jeder für sich, hatte ich manchmal beim Gucken das Gefühl.
Das ist halt das Ding, ne?
Also wirklich, also Menschen wie, also zu wilden Tieren irgendwie degradiert, da gibt es keinen Widerstand mehr, glaube ich, bis da jemand von außen vielleicht mal was ändert oder vielleicht von innen, ich glaube nicht, um ehrlich zu sein, obwohl ich da nichts drüber weiß. In welcher Phase sind wir? Ich schon, ja, eher bei BlacKkKlansman oder sogar noch davor vielleicht? Also,
Nee, davor glaube ich auf keinen Fall. Ich glaube, es ist schon, im Moment ist es halt so Informationsshit halt, ne? Wo wer kriegt seine Stimme da raus zu den Leuten? Also ich glaube, es geht, was man machen sollte oder was sinnvoll wäre für Deutschland, keine Ahnung, aber für diese Situation ist halt, ich glaube, was im Moment stattfindet, ist halt so ein Kampf um die bürgerliche Mitte, ne? So inwiefern wird sich wohl noch zeigen, und es sieht auch nicht so schön aus, inwieweit halt so rechtes Gedankengut in der bürgerlichen Mitte halt immer noch vorhanden ist. Und dann ist halt die Frage, wie kriegt man es raus? Weil so die Vollidioten, die da in Chemnitz durch die Gegend gerannt sind, bei denen ist eh zu spät. So, das ist eh Wurst. Die sind da.
Wobei ich sagen würde, dass das Chemnitz für mich so ein bisschen eine neue Qualität hatte, weil ich war ja also an diesem einen Montag, also beziehungsweise an beiden, also an dem von dem Konzert und an dem davor, wo es so richtig abging, und da hat man schon gemerkt, dass sich das auch stark gemischt hat und mittlerweile ist ja so ein schon diesen Schulterschluss gibt zwischen identitären AfD und wirklich auch Rechtsradikalen, oder dass er dann halt irgendwie Pegida halt auch direkt mit den Rechtsradikalen auch läuft, mit Leuten, die auch den Hitlergruß machen und so weiter. Und das ist so für mich hatte das so, der ich jetzt diese Szene natürlich jetzt nicht mega doll beobachtet habe jetzt die letzte Zeit, aber so zwei neue Qualitäten. Einmal, dass halt wie schnell die Leute mobilisiert werden und wer sich da so zusammen hinstellt. Und das war für mich so ein neuer Punkt. Plus halt jetzt noch diese Maaßen-Seehofer-Sache, dass man merkt, ja gut, und ähnlich gerichtete Leute, natürlich nicht die gleichen, aber auch Leute, die auch an Desinformation interessiert sind und irgendwie autoritäre Positionen vertreten, sitzen auch noch in der Regierung und beim Verfassungsschutz. Ja. Und dieser Dreiklang irgendwie, der ist halt gerade so gruselig, dass man echt denkt, okay, was kann ich eigentlich irgendwie tun? Ja,
ja, in allererster Stelle kann man erstmal hoffen, dass die CSU in Bayern auf die Fresse kriegt und dann wir zumindest mal den Seehofer los sind. Und der Maaßen, der muss halt eigentlich fliegen. Also,
genau, also wenn das jetzt rauskommt, übrigens, sie haben es, glaube ich, vertagt auf nächste Woche. Das heißt, wahrscheinlich kommen wir noch raus, bevor er fliegt, wenn er fliegen sollte. Ja, genau.
Also, weil das ist nicht mehr tragbar. Also, das ist einfach, das geht nicht.
Ja, es ist so ein paar, es kippen so die Dominosteine der Dummheit kippen einfach langsam um, auch wenn man es nicht will. Man könnte ja denken, lass doch mal die Vollidioten, die eh nicht mehr zu retten sind, einfach mal ihren dummen Scheiß abfeuern. Also da richte ich mich an AfD und an die Leute, die in Chemnitz da demonstrieren gegangen sind. Aber gefährlich wird es ja, wenn dann solche Leute mitspielen wie der Maaßen, ja? Also wenn dann Leute in hohen Regierungsämtern gewählte Leute anfangen, den Leuten zu vermitteln. Übrigens, hier sitzen auch an höchsten Positionen Leute, die denken wie ihr. Und da wird es halt wirklich gefährlich. Das ist halt echt eine absolute Katastrophe. Und Widerstand, dann die Frage halt auch wie, also quasi wie führen wir den Diskurs, weil ich denke, es wäre einfach mal Zeit, endlich mal dieses ganze links-rechts ad acta zu legen, sondern am Ende geht es darum, wer hat halt Bock auf Demokratie und auf irgendwie Rechtsstaat, freie Meinungsäußerung etc. Das ist der Punkt. Mhm. Ich habe die Schnauze voll davon. Ist kacke, jetzt mal bei Licht, wer einer mal irgendwie einen dummen Witz, da geht es jetzt nicht um links oder grün und blau, so einfach, na blau ist halt scheiße, das wissen wir, aber ne, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es geht einfach nur darum, dass wir uns einfach also auf die Verfassung berufen, so, und dass die organisiert unser Leben, dass wir hier friedlich 80 Millionen Leute miteinander leben können, und das funktioniert meistens auch ganz gut. So, jetzt kommen wir bei Leute, die einfach absolute Vollnasen sind, die irgendwie meinen, dass wie Deutschland ein Failed State ist und einfach alles, was irgendwie anders denkt, als Feind deklarieren, einfach ganz klar Verfassungsfeinde sind, ja? Also übrigens nochmal, hallo Verfassungsschutz, ja? Das sind Feinde der Verfassung. Jemand, der jemand verbieten will, zu sagen, was er möchte, dann ist er ein Verfassungsfucking-Feind. So, und das, und jeder weiß auch, und das hat Gregor Gysi auch immer gesagt, das Schlimme an Konservativen oder, nicht Konservativen, sondern gerade so rechtsnationalen oder rechtspopulistischen Parteien, wenn Ankündigungen, die machen, setzen die auch immer um. Das ist das sieht man in Polen wunderbar, das sieht man in Ungarn, es ist immer so. Und das ist einfach, mich kotzt an, wie langsam da die Mühlen mahlen, wirklich bei den alten Herren da und Damen auch gerne. Das ist wirklich unerträglich und es ist einfach mal wirklich Schluss. Und ich verstehe auch wirklich nicht, warum wir in einer Zeit leben, wo jemand, der einen scheiß Job hat, macht, den nicht einfach mal verliert. Also das ist wirklich absolut lächerlich, das ist eine Katastrophe und das kann man sich wirklich nicht mehr angucken.
Ja, weil man
also,
das früher das Gefühl hatte, irgendwie wegen jedem Scheiß musste, weiß ich nicht, Christian Wulff seinen Hut nehmen damals und irgendwie jetzt, weiß ich nicht.
Wegen 500 Euro Hotelrechnung, ne?
Ja, und genau, auf jeden Fall,
ja. Ja, ist schon absurd. Ja, was macht man? Halt, ja, seine Meinung, weiß nicht, vertreten und das Maul aufkriegen. Ich meine, gut, wir sprechen jetzt hier drüber, und aber ich meine, gut, ist halt immer die Frage, wie erreichst du die Leute, die vielleicht eher auf der Kippe stehen? Ich glaube nicht, dass sonderlich viele Leute unseren Podcast zum Beispiel hören, die... jetzt dann anders eingestellt. Aber es ist auch, also ich finde, ich am meisten enttäuscht war ich eigentlich generell so von der Medienlandschaft in Deutschland, die dann halt gerade nach diesen Dingern in Chemnitz dann halt irgendwie davon redet, dass hier irgendwelche Rechtsradikalen auf Linksradikale getroffen sind. Aber es ist nicht fucking linksradikal, gegen Nazis zu sein.
Ja, ja. Das ist ja wirklich das Ding. Das ist auch eine ganz schöne Debatte, aber ja, genau, auf jeden Fall. Was ich mir noch gedacht habe, ist, ich glaube, eine Sache, die wir, glaube ich, einsehen müssen, ist, dass man nicht mehr schweigen kann, wenn jemand irgendeinen Scheiß erzählt. Also das ist, glaube ich, was man lange ausgehalten hat, der doofe Onkel irgendwie auf der und der Party oder sowas. Und ich glaube, die Zeit ist vorbei. Also wenn da irgendein Scheiß erzählt wird, irgendwie gegen und die Flüchtlinge sind ja alle kriminell. Ich glaube, man muss dann auch im Privaten irgendwie dagegenhalten. Und die andere Sache, die mir so aufgefallen ist, einfach nur das Wort. Ich bin ja eigentlich, außer bei Vignette, jetzt nicht der Etymologe, aber in Widerstand ist ja auch dieses Widerstehen drin. Und das, glaube ich, also ich habe mich so gefragt, wie korrumpierbar ist man eigentlich selbst von so rechten Ideologien. Ich habe es nur gemerkt, als ich da ja getwittert habe zu Chemnitz und auf einmal ganz viel auch so rechte Sachen kamen. Und dann, sobald halt, also klar, wenn jetzt Rechte von Fake News reden und sonst was so, ne, und von Lügenpresse, sagt man immer was für Spinner. Aber wenn man selber, also wenn Leute selber dir das schreiben und so sagen, so, ey, Hammer. Ja du, aber da und da war ja das und das, dann ist man halt auch so, ja, okay, vielleicht habe ich auch irgendwas nicht gesehen oder so. Ne? Und ich glaube halt, dass gerade Leute, also man selber ist, glaube ich, nicht so krass korrumpierbar, aber ich glaube halt auch Leute, die die einfach wenig Ressourcen haben, zum Beispiel, die vielleicht wenig Kohle haben oder sowas, sind vielleicht viel korrumpierbarer durch so Ideen wie von der AfD, dass eben alles leicht zu lösen ist, dass die Leute, die nicht so biodeutsch aussehen, dass sie das Problem sind und sowas. Und ich glaube, das kann auch Widerstand sein, sich selber so zu wissen, das ist scheiße so, auch wenn die Leute mir eine einfache Lösung anbieten, sich da nicht verführen zu lassen. So, das ist, glaube ich, was auch irgendwie getan werden muss.
Ja. Aus meiner Sicht ist, genau, ja, absolut. Und ich glaube, schnell einfach zum Punkt zu kommen, was für einen das Problem ist. Also, weil gar nicht sich da irgendwie auf so eine aufgeblasene Unterhaltung einlassen, sondern einfach ganz klar dieses so, ja, also ich finde halt Rechtsstaatlichkeit gut. Ich finde es gut, wenn man Leute in Ruhe lässt und egal wie sie aussehen. Und ich möchte auch nicht, dass von seinem Parteiamt aus irgendwelche Verfassungsrichter nennen zu können, wie er möchte, ja. Und da geht es einfach darum, dass man Leute dazu bringt, an so Kernsachen, weshalb die AfD scheiße und gefährlich ist und weshalb sie auch für dich als normalen Bürger gefährlich sein kann.
Ja, genau.
Und das ist, glaube ich, einfach wichtig, das plastisch darzustellen. Und das kann man eigentlich auch in wenigen Sätzen machen und weiter muss man gar nicht sprechen und wahrscheinlich, möglicherweise, vielleicht doch. Aber ich meine, gut, ja, ich denke aber auch, dass ich bin da vollkommen bei dir. Ich finde, es ist das Mindeste, was man da tun kann, ne? Dass man sich da traut, auch wenn man 180 Puls kriegt, da irgendwie zu sagen, auch im Zweifel, wenn der andere dann doch kein Nazi ist, dem trotzdem zu sagen, dass es Müll ist. So, ja. Das geht halt nicht. Punkt.
Na, ich glaube nämlich, schweigen kann man sehr lange und irgendwann kommt aber der Punkt, glaube ich, wo du dann merkst, fuck, es ist zu spät. So, ne? Das muss man, glaube ich, machen. Aber das sage ich ja auch aus meinem Podcast-Zimmer hier aus Leipzig. Also keine Ahnung.
Ja, aber man ist ja auch selber...
Goldenen Käfig.
Ja, es ist ja schon auch so, natürlich podcasten wir hier vom Elfenbeinturm, das weiß jeder, aber... Nein, es ist ja schon auch so, da muss man sich ja auch selber irgendwie in die Pflicht nehmen. Es ist jetzt auch, also ich war jetzt nach dem Montag da in Chemnitz, war halt hier in Köln auch so, war so ein Nazi-Aufmarsch, da waren dann vielleicht so 50, 60 Faschos. Und da bin ich dann, das war das erste Mal, dass ich bei einer Anti-Nazi-Demo war seit, keine Ahnung, 10 Jahren oder so. Und das ist halt, natürlich muss man sich da auch selber in die Pflicht vielleicht nehmen und sagen, ja gut, warum denn nicht? So, weil so richtig überrascht war man, von der neuen Qualität war man überrascht, aber nicht davon, dass das immer noch ein Problem ist an sich. Und ich weiß nicht, ich meine, gut, auf eine Demo gehen, ob das jetzt dann großartig was ändert oder nicht, keine Ahnung, aber es ist erstmal auf jeden Fall schon mal klar, okay, da waren jetzt 50 Leute, die finden es geil, wenn alle Ausländer wieder gehen, oder was heißt alle Ausländer? Alle Leute, die ein bisschen so aussehen, als wären sie nicht 100% Kartoffeldeutsch, die müssen das Land verlassen. Und es waren aber 600 Leute da, die gesagt haben, nö. So.
Ja, ich würde da auch, ich denke, das ist vielleicht aber auch wichtig für einen selbst manchmal, um so ein bisschen den Puls runterzufahren. Ich glaube auch, dass es zahlenmäßig, ich meine, das ändert nichts daran, dass man, ne, an dem, was wir gerade besprochen haben, aber ich glaube, dass die Zahlen noch nicht so übel sind. Ich glaube, dass das Mobilisierungspotenzial doch nicht so groß ist, wie es erscheinen mag. Es gab schon vor Jahren schon mal die Geschichte Hooligans gegen Salafisten. Da sind eine ähnliche Zahl an Knallkörpern in Hannover durch die Gegend gerannt. Das war aber eigentlich die gleiche Geschichte. Also
dieselben Leute wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich einfach dieselben Leute. Das ist so ein bisschen, man kann auch
klar,
noch...
Viel wichtiger ist halt das, ist halt auch wieder bei der Sache halt diese strukturelle Scheiße. Wenn du da, hin oder her, wir haben von nichts gewusst, die wurden gewarnt, dann kommst du da mit 350 Polizisten auf 7000 Demonstranten, in Anführungszeichen. Das geht halt einfach nicht so und da ist das Problem. Und wenn dann noch rauskommt, der Chef vom Verfassungsschutz ist anscheinend auch ganz gut an der AfD interessiert oder was weiß ich was, sowas geht halt nicht. Und da muss man halt dann auch sagen, vielleicht auch einfach Verfassungsschutz, vielleicht auch einfach mal ganz weg damit. Ja, so, weil die haben schon genug Scheiße gebaut insgesamt. Ja. So.
Na gut. auf jeden Fall noch der Aufruf an euch. Schreibt uns gerne, wenn ihr euch irgendwie politisch engagiert oder sowas, was man machen kann. Und ich glaube, man fragt sich auch immer so, okay, bei welchem Verein soll man jetzt, wo soll man irgendwie hingehen? Was eigentlich hat man noch Kapazitäten? Ne? Irgendwie wahrscheinlich muss es auch irgendwas sein, worin man selber vielleicht ganz gut ist oder wo man auch einen Unterschied machen kann. Da würde uns natürlich interessieren. Und Malte, hast du noch was zu Widerstand zu sagen? Sonst würde ich jetzt zur Abschlussrunde kommen.
Nee.
Dann bist du trotzdem das Soundboard-Kind.
Fire it up.
Nein, das soll ja das Outro sein.
Ach so. Warte.
Ist aber auch schön.
Ich weiß, wer nächste Woche nicht mehr Soundboard-Kind ist.
Müssen wir es jetzt eigentlich immer ganz durchstehen?
Dankeschön, Dankeschön. Das war
ich weiß nicht, ich finde, wir können ja schon trotzdem so ein bisschen nebenbei talken.
Ja.
Ihr Filme. Mal gucken, was er jetzt sagt.
Oh.
Na, wieder Comeback.
Ich mach's jetzt mal wieder aus.
Kannst du es rausfaken?
Ja, scheinbar nicht. Na gut,
Ja. war ein schneller Fade.
Wir kommen zur Abschlussrunde. Es ist arschviel passiert eigentlich. Ich erzähle von etwas, was mir gestern passiert ist, und zwar ist Klaus Brinkbäumer, der noch Chefredakteur des Spiegels, bei mir im Interview gewesen bei Detektor FM. Er hat irgendwie, er hat ein Buch rausgebracht, wo es um Amerika und Donald Trump geht und um den Umgang, den man mit diesem Präsidenten und den USA hegen sollte und auch um die Rolle von Europa und den USA und so weiter und so fort. Und ich glaube, er hatte einfach diesem Termin schon sehr früh zugesagt und ist einfach ein Ehrenmann, so wie Kontra K, der dann tatsächlich auch kommt. Denn eigentlich gibt er, glaube ich, keine Interviews zu seinem Ende beim Spiegel. Er wurde da geschasst und darf halt nur noch bis Ende des Jahres der Chefredakteur sein. Ihm wird irgendwie zu Lasten gelegt, dass er nicht geschafft hat, Spiegel und Spiegel Online zusammenzulegen und sowas. Und er meinte dann vorher auch so zu mir, ja, stellen Sie auch Fragen zum Spiegel. Und ich meinte so, ja, wollten wir eigentlich schon machen. Und er meinte so, ja gut, ich bin ja auch Journalist, können Sie machen. Ich kann halt zu vielen Sachen nichts sagen. Und dieses Interview wurde jetzt aber auch von so Medienmagazinen aufgegriffen, von hier Media mit 2E und so. Also es war irgendwie so eine witzige Situation, weil ich gleichzeitig auch ganz viele andere Sachen auf Arbeit an dem Tag machen musste und eben auch halt die Sendung moderieren. Und dann war das so, okay, jetzt kommt auch noch Klaus Brinkbäumer, okay, musste ich eigentlich mal ein bisschen darauf vorbereiten. Und dann haben wir das so runtergerockt. Und er war halt mega nett, aber es war so ganz witzig. Ich habe die krassesten Fragen zu seinem Urlaub, den er wohl gemacht hat während der G20-Proteste, nicht gestellt, weil ich ihn auch nicht am Ende mega vergraulen wollte. Aber er hat wohl, so wie ich das verstanden habe, da auch Sachen gesagt. Also danach ist er wohl rausgekommen und hat gesagt, Mist, habe ich mich jetzt voll verplappert und hoffentlich sagen die Anwälte nichts. Also auf jeden Fall, ich bin an der Quelle. Ich spreche mit den Chefredakteuren der großen deutschen Meinungsmedien. Mich könnte alles fragen. Homies,
hast du ihn noch
Homies mit Klaus B.
Geil. Hast du ihm noch kurz gefoppt, als er meinte, er könnte da zu manchen Sachen gar nichts sagen, irgendwie, dass du dann gesagt hast, so, dass es schon eigenartig ist, weil er ja Hauptangeklagter in der Sache ist. Also, da hört man sich schon, wer soll mehr wissen?
Wer soll denn sonst was sagen? Bringt man.
Ja, ja, gut. Das war dein Highlight.
Und jetzt bitte deins.
Cooler Sommer.
Achso, nee, ist ein schönes Highlight. Ist ein sehr gutes Highlight. Ach Gott, wo fängt man an? Es war ja vieles. Ich bin Jetski gefahren, ich bin Wasserski gefahren, das war cool über den Sommer. Es gibt auch viele gute Musik, zum Beispiel das neue Album von der Band Manta, finde ich sehr gelungen, sehr anstrengend zu hören, sehr nervig auch, aber sehr gut. Emma Ruth Rundle, ich sage aber jetzt ein paar Namen. Dann das neue, letzte Album von Scooter, macht sehr viel Spaß, heißt Scooter Forever, kann man sehr gut hören.
Ja, habe ich auch schon reingehört.
Knallt wie blöd dann. Das, ich meine, ein bisschen für mich immer noch zu viel Pimmel-Humor drin, aber das Album von Tiger 104er und Gerald Ghetto Bass finde ich auch sehr unterhaltsam. die haben einfach die stärksten Soul-Samples da am Start und 80s Vibes. Macht Spaß. Reicht ja vielleicht erstmal. Das ist soweit von mir.
Das genügt, ja. Ja, ich bin wie gesagt umgezogen. Ich wohne jetzt in Köln. Falls irgendwer von euch in Köln ist und ein Bierchen, ein Kölsch, sagt man ja hier.
Du bist schon richtig, assimiliert quasi. Ja.
Im Wedel. Ja, wenn ihr ein Bierchen trinken wollt, dann meldet
wie
euch
heißt
doch.
Das?
Kölsch.
Kölsch.
Ich wohne jetzt in Kölsch.
Heißt es hier, ja.
Ich wohne jetzt in Kölsch. Ja, Pilz hat man bei mir immer gesagt, aber das ist kein Pilz.
In Kölsch.
Dann nicht. Ich wohne in Kölsch, ja. Aber auf der Schäßig. Ja,
47,
ja ne? Nee, mein Highlight ist natürlich, dass am Montag mein erstes Buch rauskommt. Es handelt von sehr schlechten Rezepten. Und ich hätte nicht gedacht, dass das mal mein erstes Buch sein wird. Aber es ist nur so, wir haben heute hier so einen Stapel von zugeschickt bekommen. Das Worst of Chefkoch Buch. Ich bin sehr gespannt, wie oft sich das verkauft. Im Internet sagen manche Leute, sie wollen es kaufen tatsächlich. Mal schauen. Kostet 9 Euro. Gibt es überall, wo es Bücher gibt.
Glatten Neuner?
Glatten Neuni.
Das geht, okay. Ja. Aber du musst dir dann per Hand wegschicken, ja? Also wenn du jetzt die ganzen Bücher bei dir zu Hause hast, ist aber auch
anstrengend. Nee, ich hab,
hoffen wir, dass das nicht so viele Leute kaufen.
Ja, ich muss das dann immer, ich muss das tagsüber dann immer in die Buchläden bringen. Also ich bin jetzt viel unterwegs in Deutschland einfach.
Ja. Bringen die alle dahin. Ihr guckt gerade einer nach witzigen Kochbüchern, ja. Das ist mal schnell ihr neues Buch vorbei.
Malte, du kannst ja jetzt...
So Bieber bekommen. Ja.
Ja. Ach so.
Malte, du kannst jetzt deine Highlights sagen und dann, wenn du so gegen Ende gehst, schon mal das Outro anspielen, damit ich dann in die Abmoderation übergehen kann. Mal gucken, ob wir das hinkriegen.
Das okay, also während was. Ich rede schon das. Okay.
Nein, gegen auf, Ende. Also wenn du so im letzten Satz bist, fängst du an.
Im letzten. Alles klar. Mann, haben wir viel erlebt in diesem Sommer. Huiuiui. Wir haben uns ja auch alle mal wieder getroffen auf unserem jährlichen Freundeskreis-Treffen in Reinertshagen. Das war sehr schön. Ich war auf einer Hochzeit in Niederbayern. Das war auch ganz schön, auf eine andere Art und Weise. Noch mehr Leute da. Und habe ich viel gearbeitet, aber wenn ich mal Zeit hatte, habe ich auch mal wieder Fernsehen geguckt. Darf man auch noch, gibt auch noch gute Sachen. Masters of Sex kann ich empfehlen. Ist ein bisschen älter, die Serie, 2013. Ist das Dr. Gut, William Masters, der damals in den 50ern als erster Sex Sexualforschung betrieben hat.
Und, das ist der erste Mann, der Sex hatte.
Die anderen waren von Gott aus Lehm geschaffen.
Und er war gleich der Beste. Er war gleich der Beste.
Damals, als Sex noch verpönt war,
noch von cool einem, war.
Hat er als erster eine Kamera in einen Dildo reingemacht und sich das mal von innen angeguckt, was da so passiert. Ist wirklich, es ist grauenvoll. Also, dunkel, will man hier sehen, wie in einem Alien-Film.
Als Serie?
Michael Sheen und Lizzie Kaplan
mit dem Thema umgehen.
Spielen die Hauptrollen und ich will es auch gar nicht so weit aus breiten noch, denn jetzt muss ich sagen, es ist einfach nur eine gute Serie.
Oh, jetzt spielt hier Musik irgendwas.
Und das war's für diese Woche mit Pankers 201. Nächsten Sonntag hört ihr hier den Pankers of Duty mit dem Thema drei Ossis und ein Wessi. Ihr findet uns bis dahin auf Twitter als der Pankers, Horst als Eckdoktor, Max als Karatza Hawaii und mich als CHR-Eichler. Ich habe den coolsten Namen da auf jeden Fall. Schreibt uns gerne eure Meinung da auf Twitter oder per Mail an derpankers@gmail.com über Sterne bei iTunes und Apple Podcasts. Freuen wir uns auch. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal.
Wir sind zurück, Leute.
Peace.
Ciao.